Wir finden das Markus-Evangelium, Kapitel 10, auf Seite 1047 in diesen schwarzen Bibeln. Und der Predigttext heute sind die Verse 32 bis 34. Wir lesen aber bis Vers 45, damit wir den Kontext unseres Predigttextes gut verstehen. Lasst uns lesen als das, was es ist, nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort. Sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging ihnen voran. Und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Da nahm er die 12 nochmals beiseite und fing an, ihnen zu sagen, was mit ihm geschehen werde. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten. Und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sprachen: Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir dich bitten. Und er sprach zu ihnen: Was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm: Gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und sie sprachen zu ihm: Wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es bereitet ist. Und als die 10 es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Eine Sache war meinen Eltern in der Erziehung besonders wichtig, und das war eine gute Einstellung. Meine Mutter zum Beispiel, ihr war es besonders wichtig, dass ihre beiden Söhne nicht die ganze Hausarbeit ihr überließen, sondern die Einstellung hatten: Egal wo ich bin, da räume ich auf. Wenn irgendwas auf dem Boden liegt, hebe ich es auf. Wenn das Waschbecken dreckig ist, dann mache ich es sauber, wenn es etwas zu tun gibt. Und das hat sie immer und immer wieder uns gegenüber betont. Sie hat gesagt: Jeder von euch hat einen Job, zum Beispiel den Mülleimer runterbringen oder den Tisch decken oder den Tisch abräumen oder abwaschen. Damals gab es noch keine Spülmaschine. Aber das Ziel war immer, dass sie gesagt hat: Ich will, dass ihr eine gute Einstellung habt zum Aufräumen, denn das ist nicht mein Job, das ist unser Job als ganze Familie. Das war ihr Ziel. Denn mit der richtigen Einstellung, das meinte sie, würden wir ganz natürlich wissen, was zu tun ist. Wir wären quasi immer darauf bedacht, zu gucken, wo können wir aufräumen, wo liegt etwas rum, wo können wir irgendetwas tun. Das hat mäßig gefruchtet, als wir jung waren. Ich würde sagen, heutzutage ja, ist es schon etwas besser ausgeprägt. Aber das, was sie wollte, ist Einstellung. Einstellung, man könnte auch sagen Gesinnung, man könnte auch sagen Mentalität. Das sind alles Worte dafür, die man gebrauchen könnte. Und ich habe das deswegen erklärt, weil der Titel dieser Predigt lautet: Die Einstellung Jesu sei dein Leben. Die Einstellung Jesu sei dein Leben. Ich könnte auch sagen, die Mentalität Jesu, die Gesinnung Jesu, sagt Philipper 2, die sei dein Leben. Um die geht es heute, um die Einstellung Jesu. Denn wir betrachten heute die dritte Leidensankündigung von Jesus. Und ich weiß nicht, ob dir irgendetwas einfällt in den Evangelium, was dreimal vorkommt. Fällt dir irgendwas ein, was dreimal vorkommt? Wahrscheinlich fällt dir vielleicht was ein, was zweimal vorkommt. Zum Beispiel zweimal im Matthäus-Evangelium geht es um Ehescheidung. Aber dreimal? Etwas, das dreimal vorkommt, wie diese Leidensankündigung, die Jesus fast wortwörtlich dreimal wiederholt? Jesus hat sicherlich ein und dieselben Sachen oft gepredigt, mit Sicherheit. Aber die Evangelisten haben nicht immer und immer wieder die Gleichnisse aufgeschrieben, sondern einmal. Nicht immer und immer wieder die Predigten aufgeschrieben, sondern einmal. Warum aber zeigen uns sowohl Lukas als auch Markus als auch Matthäus drei Leidensankündigungen, die eigentlich so ziemlich identisch sind? Sie erzählen uns das Gleiche. Jesus wird leiden, sterben, er wird abgelehnt werden, er wird angespuckt werden, er wird sterben. Warum zeigen sie uns das? Warum nicht einmal zum Beispiel diese dritten Leidensankündigung? Die ist die vollkommenste, die vollständigste. Sie hat die meisten Dinge drin. Warum nicht einfach die und die anderen nicht? Wenn uns die Evangelisten nur zeigen wollten, Jesus wusste, was auf ihn zukommt, er prophezeite es, es überraschte ihn nicht, er ging freiwillig, dann hätte das vollkommen gereicht, wenn sie uns eine Leidensankündigung überliefert hätten. Aber in diesen Leidensankündigungen steckt mehr als nur Jesus wusste, was passiert. Und deswegen möchte ich mit euch heute sowohl die Leidensankündigung an sich betrachten, aber zuvor, und das wird mein erster Punkt sein, möchte ich schauen, warum drei Leidensankündigungen? Was ist der Kontext? Was ist das, was uns diese drei Leidensankündigungen an und für sich lehren? Und mit diesem Bewusstsein möchte ich dann in diese dritte Leidensankündigung hineingehen, in diesen kurzen Text, um zu schauen, dass wir das rausholen, was Jesus möchte, dass wir aus ihm rausholen. Also zwei große Punkte gibt es heute. Nämlich erstens die drei Leidensankündigungen. Was sollen die? Was sollen die? Und der zweite Punkt wird sein, die Leidensankündigung an sich, wenn wir sie uns genauer betrachten. Nun, wenn wir die drei Todesankündigungen in Markus Evangelium genauer betrachten, dann stellen wir etwas fest, es gibt ein Schema, es gibt einen Zusammenhang. Und dieses Schema ist folgendes. Jesus kündigt an, dass er leiden wird. Darauf folgt eine Reaktion der Jünger und auf die Reaktion der Jünger folgt eine Predigt. Ankündigung, Reaktion der Jünger und Predigt. Was meine ich damit? Lass uns mal schauen in Markus Kapitel 8. Dort finden wir die erste Ankündigung von Jesu Leiden und Auferstehung in Vers 31. Und er fing an, sie zu lehren: Der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Petrus hörte diese Worte. Er verstand diese Worte. Er verstand jedes einzelne Wort. Aber die Einstellung Jesu, Diener zu sein, die verstand er nicht. Und das offenbart seine Reaktion, denn er antwortet in Vers 32, da nahm ihn Petrus beiseite und fing an, ihm zu wehren. Das geschehe dir nur nicht, berichten die anderen Evangelisten. Petrus hört vom Leiden Jesu, aber er zeigt, ich verstehe deine Mentalität nicht, ich verstehe deine Einstellung nicht, deine Gesinnung nicht. Das ist doch nichts Gutes, was du da sagst, das darf nicht passieren, mein Inneres sträubt sich dagegen. Und die folgende Predigt auf die Reaktion Petrus, die thematisiert genau das. Jesus sagt, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Man könnte auch sagen, meine Einstellung des Lebenverlierens, diese Einstellung sei dein Leben. Lebe so, lebe in dieser Gesinnung. Dasselbe passiert bei der zweiten Ankündigung. Die steht in Markus Kapitel 9 in Vers 31. Dort lehrt Jesus seine Jünger, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Und was ist die Reaktion der Jünger? Sie streiten unterwegs, wer der Größte ist. Die haben alles gehört, aber sie haben nichts verstanden. Die Mentalität, die Einstellung Jesu, die schlägt nicht durch in ihr Leben. Und deswegen ist dieser Kontrast so groß zwischen der Demut Jesu, dieser Dienereinstellung und diesem Rangstreitigkeiten unter den Jüngern, ihrem Stolz. Und wieder schließt sich die Predigt Jesu an, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Meine Einstellung, sagt er, die sei euer Leben. Meine Einstellung, meine Gesinnung, meine Mentalität sei euer Leben. Warum verhaltet ihr euch so? Ihr habt noch nicht die Einstellung eines Dieners, noch nicht die Einstellung von mir, die ich euch offenbart habe in meinem Leiden. Und jetzt frage ich dich, wir haben den Text gelesen und extra auch den Kontext. Wie ist es bei der dritten Leidensankündigung? Was ist die Reaktion der Jünger darauf? Nun, Jakobus und Johannes kommen und gleiche Lied wie vorher. Wir wollen gerne groß sein in deinem Reich. Und was schließt sich daran an? Die Predigt Jesu. Ihr müsst Diener sein, ihr müsst Letzte sein. Meine Einstellung sei euer Leben. Meine Mentalität, meine Gesinnung, habt meinen Sinn. Was bedeutet das, für, wenn wir heute diesen Predigttext angucken? Was lernen wir aus diesen Leidensankündigungen? Was sollen wir mitnehmen? Was möchte Gott, dass wir aus diesen Leidensankündigungen mitnehmen? Ich glaube, er möchte nicht, dass wir rangehen und sagen, ah ja, ich kenne die Ostergeschichte. Das ist ja alles nichts Neues. Ich weiß, dass er verspottet wird. Ich weiß, dass er getötet wird. Das weiß ich alles schon. Ich mache heute die Ohren zu und lasse das denen, die das noch nicht wissen. Dann predige ich hier gegen die Wand, weil die meisten von euch werden es wissen. Aber ich glaube nicht, dass das der Punkt ist, warum wir diese Leidensankündigung haben. Wir haben sie, damit wir die Einstellung Jesu ergreifen, damit wir seine Gesinnung verstehen und diese Gesinnung, dieses Dienerherz von Jesus, könnte man sagen, zu unserem eigenen machen. Das ist das, was Jesus schockiert, was er erwartet hätte von seinen Jüngern. Er sagt ihnen immer wieder, ihr müsst so sein wie ich. Guck mal, ich gehe und diene und gebe mein Leben und gebe alles weg. Und ihr tut das nicht, ihr habt noch nicht diese Einstellung. Deswegen hoffe ich, dass du heute an diese Leidensankündigung nicht rangehst und sagst, die Geschichte kenne ich schon, ich weiß, was Ostern passiert, sondern dass du sagst, ich möchte diese Einstellung Jesu besser verstehen und ich möchte sie zu meinem Leben machen. In meiner Familie möchte ich sie leben, auf meinem Arbeitsplatz möchte ich sie leben, in meinen Krisen möchte ich sie leben, in meinen Freuden möchte ich sie leben. Ich möchte die Einstellung Jesu meine Einstellung werden lassen. Die Einstellung Jesu sei mein Leben. Denn Christus nachfolgen heißt nicht, irgendwelche Regeln einzuhalten oder in die Kirche zu gehen oder abends zu beten oder Andacht zu halten, sondern es heißt, Christus zu imitieren. Christus war ein leidender Knecht Gottes und dieser leidende Knecht Gottes muss Gestalt in meinem Leben nehmen. Paulus schreibt an die Galater, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und mein Wunsch ist, dass du heute diesen Text liest und sagst, dieser Christus, ich will, dass der in mir lebt. In mir lebt. Philipper 2,5 sagt, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Und ich wünsche mir, dass du heute diesen Text dran gehst und sagst, ich will diese Gesinnung haben. Diese Gesinnung, was dieser dort erlebt hat und wie er es erlebt hat, das soll meine Gesinnung sein in meinem Alltag. Komme zu diesem Text mit dem Gebet, Herr, ich will denken wie du, verändere meinen Sinn. Ich will deine Einstellung haben, gib mir deine Mentalität. Und vielleicht sitzt du heute hier und folgst Christus noch gar nicht nach. Dann lies diesen Text auch nicht als kurze Ostergeschichte, sondern schau genau hin, wie kompromisslos der Zorn Gottes ist über Sünde und wie groß seine Liebe ist. Denn dieser Text heute ist das Evangelium in Kurzform, die Essenz des Evangeliums. Wegen dir hing Jesus an diesem Kreuz. Wegen dir lief ihm die Spucke vom Gesicht. Wegen dir wurde er gegeißelt, um deine Schuld zu tragen am Kreuz. Und das muss dir klar sein. Vielleicht wartest du noch auf den Tag, wo du das Gefühl hast, Gott spricht genau zu mir durch einen Traum oder durch ein Stimmchen im Ohr oder durch einen Brief, der im Briefkasten ist, gezeichnet Gott. Aber dann sage ich dir, Gott hat es nicht erwählt. sondern Gott hat die Predigt erwählt, zu Menschen zu sprechen. Hier ist die Predigt und hier spricht Gott zu dir. Das war mein erster Punkt. Und dieser erste Punkt sollte einfach nur klären, was sind diese Leidensankündigungen? Mit welcher Einstellung, mit welcher Frage sollen wir an diesen Text hier herangehen? Und jetzt lasst uns diesen Text mit diesem Blick betrachten. Und ich möchte mit euch den Leidensweg Jesu in 9 Meilensteinen, in 9 Stationen betrachten. Denn er beschreibt ihn in 9 Stationen. Lasst uns diesen Leidensweg als zweiten großen Punkt betrachten, die 9 Meilensteine von Jesus' Todesankündigung. In Vers 32 lesen wir, sie waren auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging ihnen voran und sie entsetzten sich. Der Startschuss der Reise nach Jerusalem ist im 8. Kapitel nach dem Bekenntnis des Petrus. Das Bekenntnis des Petrus ist der Mittelpunkt und der Höhepunkt des ganzen Markus-Evangeliums. Und danach, da sind sie ganz, ganz im Norden, danach beginnen sie ihre Reise nach Süden, nach Jerusalem. Und es ist jetzt kurz vor dem Passafest der Juden, weswegen wir auch lesen in Markus 10, Vers 1, dass riesige Volksmengen unterwegs sind. Lukas 12 sagt, die standen sich auf den Zehen. So viele waren unterwegs. Warum ziehen die alle nach Jerusalem? Nun, das Passafest feiert man in Jerusalem. Da ist Jesus hin auf dem Weg. Dieses Fest, dieses Passafest war Gottes Idee gewesen. Er hatte seinem Volk geboten, dieses Fest zu feiern, weil sie sich an eine Sache erinnern sollten und niemals vergessen sollten, nämlich, dass sie einmal Sklaven in Ägypten waren und Gott sie daraus errettet hat. Ihr kennt bestimmt diese Geschichte von den 10 Plagen und Mose, wie er sie herausrettet. Die letzte und schlimmste Plage war der Todesengel Gottes, der durch das Land gehen wollte und den ältesten Sohn einer jeden Familie tötete. Bei uns wäre das der Elias, bei den Draxlis zum Beispiel der Elia, und wahrscheinlich fliehen er gleich noch mit. Das war so bei den Erstgeborenen. Wenn die Erstgeborenen keine Söhne waren, dann waren die Mädchen meistens mitgemeint. So schlimm war Sünde, dass diese Strafe über das Volk der Ägypter hineinbrach. Aber Gott gebot jeder israelitischen Familie, ein Lamm zu opfern, das Blut des Lammes an die Pfosten des Hauses zu machen. Und wenn der Todesengel das sehen würde, dann würde er vorübergehen. Und das hebräische Wort für vorübergehen ist Pessach. Am Passafest feiert man das Vorübergehen Gottes, das Verschonen Gottes, weil ein Lamm gestorben ist. Am Passafest nun war es so, dass die Familien, die nach Jerusalem reisten, meistens ein Opfertier mit sich brachten, ein Lamm. Das führten sie mit sich, um es in Jerusalem in die Kehle durchzuschneiden, in Erinnerung an das Passa. Manche nahmen kein Lamm mit, sondern sie kauften sich dort eins, aber viele führten eines mit an einem Strick. Es reiste mit ihnen und ihr könnt euch das so vorstellen, die Familie läuft da alle zusammen, Vater, Mutter und die Kinder und dann läuft das Lamm hinten am Strick hinterher. Hätte dieses Lamm gewusst, was es in Jerusalem erwartet? Was glaubt ihr, wie dieses Lamm gegangen wäre? Wie hätte es sich gefühlt? Hätte es vielleicht ganz zögerliche Schritte nur getan? Hätte es gezogen am Strick, bloß nicht nach Jerusalem? Dort erwartet mich mein Tod. Etwas Zeit, ein bisschen langsamer gehen. Oder ein Weg voller Betrübnis mit jedem Schritt näher. Zu dem Punkt, dass mir die Kehle durchgeschnitten wird. Die meisten Lämmer hätten sich gesträubt und hätten sich gewehrt, aber es gab ein Lamm, das nach Jerusalem zog und dieses eine Lamm wusste, was es in Jerusalem erwartet. Und das war der Mensch Jesus von Nazareth, über den Johannes der Täufer verkündigt hatte, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und jetzt lasst uns anschauen, wie dieses Lamm zur Schlachtbank geht. Vers 32. Und Jesus ging ihnen voran und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Das ist die Einstellung Jesu zu seinem Leidensweg. Er ging voran. Während jedes andere Lamm nach hinten gezogen hätte, ging er voran zu einem Weg voller Meilensteine des Leidens. Diese Einstellung Jesu, die sei unser Leben. Eine Einstellung, die sagt, dort ist mir ein Weg bereitet. Der Weg Gottes, der Auftrag Gottes. Und er mag viele Meilensteine des Leidens haben. Aber ich gehe voran. Ich bin nicht einer von denen, die hinten hängen und zagen, die ihre Füße schleppen, so wie Gefangene, die murren und sich beschweren und bei anderen stehen und sagen, ah, naja, aber es ist ganz schön schlecht, dass wir hier gehen oder was ist das nur alles, was wir hier zu ertragen haben, sondern ich bin derjenige, der vorangeht, der andere mitzieht und er sagt, diesen Weg gehe ich, denn es ist der Auftrag Gottes. Wir haben keinen Geist der Furcht erhalten, sondern der Kraft. Das ist die Einstellung Jesu zu diesem Weg. Nun kommt der letzte Teil von Vers 32. Da nahm er die 12 beiseite und fing an, ihnen zu sagen, was mit ihnen geschehen werde. Und natürlich diese Ankündigung, die wir gleich lesen, offenbart seine Allwissenheit, offenbart seine Allmacht, seine Liebe, dass niemand sein Leben von ihm nimmt, dass er es alleine gibt. In Johannes 10, Vers 18 sagt er, ich habe Macht, mein Leben zu lassen, ich habe Macht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. All das offenbart die dritte Leidensankündigung mit Sicherheit. Aber was ich mit euch betrachten möchte, ist nicht die Allwissenheit Jesu, nicht die Allmacht Jesu, sondern die Einstellung von Jesus. Die Einstellung von Jesus. Lasst uns davon lernen und lasst unser Gebet sein, dass wir diese Einstellung morgen und heute Nachmittag und heute Abend mit zu den Meilensteinen des Leidens nehmen, die uns bereitet sind. Denn auch uns ist ein Weg bereitet zum Kreuz. Lasst seine Einstellung unser Leben sein. Und wir kommen zu Vers 33. Der erste Meilenstein. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird ausgeliefert werden. Da zieht eine Gruppe nach Jerusalem hinauf auf einen Berg. Doch Leid ist nur ihm bestimmt, dem Lamm Gottes. Dem einen, der kein Leid verdient. Es schleift nicht hinterher, es geht mutig voran. Unabrückbar, ohne Klage, ohne Beschwerde. Es ist derjenige in der Gruppe, der die anderen mit sich zieht, mit seiner guten Einstellung. Die Jünger werden ihn verlassen, einige sogar verraten. Ihre Sünde ist der Grund dafür, dass er sterben muss. Und trotzdem nur Entschlossenheit. Er wird diesen Weg gehen für sie. Zweiter Meilenstein. Und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. In der ersten Todesankündigung hatte Jesus prophezeit, dass er viel leiden müsse von den Priestern und Schriftgelehrten. In der zweiten Leidensankündigung hatte er prophezeit, dass er ausgeliefert werden würde in die Hände von Menschen. Bis dahin gestaltet sich die Geschichte so, nun, die bösen Priester und Schriftgelehrten werden Jesus wahrscheinlich irgendeinen Trick stellen, irgendeine Fangfrage, vielleicht eine Gesetzesfrage oder irgendetwas und dann werden sie ihn ausliefern an die Römer. Sie werden ihn irgendwie verraten an die Römer. Das ist bis hierhin das Bild. Aber hier entsteht ein neues Bild. Nicht die Schriftgelehrten und Priester werden ihn ausliefern. Er wird an sie ausgeliefert werden. Weißt du, was das heißt? Das heißt, Jesus prophezeit, der Verrat wird von innen kommen. Nicht von einem Feind, sondern von einem Freund wird Jesus verraten werden. Vielleicht von euch. Einem meiner 12. Du bist bestimmt auch schon mal im Regen stehen gelassen worden. Und das tut weh. Aber wenn Freunde uns im Stich lassen, das ist ein Schmerz, den man sich kaum vorstellen kann. Enttäuschung, Wut, Trauer, Rückzugsgedanken, Resignation machen sich breit. Aber Jesus macht am zweiten Meilenstein nicht Halt und sagt, also Leute, wenn ihr so mit mir umgeht, hey, ich mache das für euch. Wir gehen alle rauf nach Jerusalem. Ich habe hier das zu tragen. Zweiter Meilenstein, ich kehre um. Hier ist jetzt aber Schluss. Ihr verratet mich. Was soll denn das? Also jetzt ist mal Schluss mit lustig. Das war nicht Jesus' Einstellung. Und der Verrat geht weiter. Überlegt mal, wessen Priester ihn dort dann an die Heiden später ausliefern. Es sind Priester von ihm, es sind seine Priester. Was für Gelehrte sind es, die ihn ausliefern und zum Tode verurteilen? Es sind Gelehrte seiner eigenen Worte. Verrat, 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 überall Verrat. Menschen, die ihn hinterrücks, eigentlich ihm dienen müssten, aber ihn hinterrücks ans Messer liefern. Aber Jesus dreht nicht um. Er passiert den zweiten Meilenstein und kommt zum dritten. Dritter Meilenstein. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen. Es gibt drei Verurteilungen Jesu. Einen durch den Heiden Pilatus, eine Verurteilung durch die Volksmenge, die ruft Kreuzige und ihn ja auch hätte gehen lassen, wenn sie Barnabas gewählt hätte. Und die dritte Gruppe nennt Jesus hier, es sind die Priester und Schriftgelehrten. Seine Priester und seine Schriftgelehrten. In Markus 14, Vers 60 finden wir Jesus vor dem Hohen Rat und als die ganzen falschen Zeugen auftreten, die irgendwelche Lügen über ihn erzählen, hat der Hohepriester die Nase voll und sagt, jetzt reicht's. Und er wendet sich direkt an Jesus. Er sagt zu ihm, antwortest du nicht auf das, was diese gegen dich aussagen? Jesus aber schwieg und antwortete nichts. Und wieder fragte ihn der Hohepriester und sagte zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und Jesus sprach, ich bin's. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sagte, was brauchen wir weitere Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört, was meint ihr? Und sie fällten alle das Urteil, dass er des Todes schuldig sei. Weißt du, was in diesem Moment passiert? Diese Textstelle ist unglaublich wichtig für die ganze Bibel. In dieser Textstelle offenbart sich der Gott Israels seinem Volk. Der Hohepriester fragt, bist du der Christus, der Sohn Gottes, der Sohn des Hochgelobten? Und Jesus antwortet mit, ich bin. Ich bin. Der Name Gottes am Dornbuschfeuer, Jahwe, der Seiende. Er sagt, ja, Jahwe bin ich. Und er fährt fort und sagt, ihr werdet den Menschensohn kommen sehen auf den Wolken. In diesem Moment setzt Jesus zwischen vier großen Begriffen ein Ist-Gleich-Zeichen. Christus ist gleich Sohn Gottes, ist gleich Jahwe, ist gleich Menschensohn. Die ganze Schrift kommt zusammen in einem Punkt. Vom ersten Buch Mose bis zum letzten Propheten offenbart Jesus, wie die ganze Schrift in ihm zusammenhängt. Der Gott Israels offenbart sich seinem Volk. Und in diesem Moment sagen die Gelehrten, die Besten des Volkes, der Hohe Rat der Sanhedrin, weg mit ihm. Aber Jesus kehrt nicht um. Jesus tut seinen Mund nicht auf. Er schmeißt nicht hin. Er wird nicht ausfällig. Er wirft es Gott nicht vor. Er passiert diesen Meilenstein und kommt zum vierten. Vierter Meilenstein. Und sie werden ihn den Heiden ausliefern. Im ganzen Alten Testament, wer ist Israels Feind? Wer hat dieses Volk am schlimmsten betrogen, belogen, ausgeliefert, getötet, weggeschleppt und geknechtet? Vor wem hat Gott sein Volk immer wieder bewahrt, immer wieder gerettet? Durch Richter und Könige und Propheten? Die Antwort ist, vor den Heidenvölkern, den Nationen, vor ihnen hat er sie bewahrt. Die Bundeslade wurde einmal von den Israeliten im Kampf verloren gegen die Philister. Und sie trauerten. Aber diese Priester geben den, der auf der Bundeslade thronte, freiwillig in die Hände der Feinde. Der König der Juden wurde nicht besiegt, sondern der König der Juden wurde durch Hochverrat ans Messer geliefert. Und da müssen wir uns fragen, wären wir hier umgedreht? Es ist der Punkt im Leben, wo wir gesagt hätten, also jetzt ist Schluss, so kann man mich wirklich nicht behandeln. Bei allem, was recht ist, aber ich habe auch Rechte. Denkt hier mal irgendjemand auch an mich. Das geht jetzt zu weit, das geschehe mir nur nicht. Sei dankbar, dass Jesus Liebe größer und Jesus Stolz kleiner war. Wäre er umgedreht an Meilenstein 4, dann wären wir alle für ewig zur Hölle verdammt. Aber seine Einstellung zu Dienst und Leid wurde unser Leben. 5. Meilenstein. Und sie werden ihn verspotten. Vielleicht musstest du auch schon mal Spott einstecken wegen einer dicken Nase oder weil du was gesagt hast, was dir rausgerutscht ist oder sowas. Jesus geschah das 3-mal. Das erste Mal in Markus 14, 45, da wird er vor dem Hohen Rat verspottet. Die Diener des Hohen Rats spucken ihn an, schlagen ihn mit Fäusten, bedecken sein Haupt und sagen, Weissage! Sie verhöhnen ihn als Propheten. Das zweite Mal wird er verspottet in Markus 15, Vers 16. Die Kriegsknechte des Pilatus legen ihm einen Purpurmantel um, flechten eine Dornenkrone, schlagen ihm mit einem Stab auf seinen Kopf, spucken ihn an und begrüßen ihn als König der Juden und fallen vor ihm nieder. Die Heiden verspotten ihn als König. Und in Markus 15, 29 spotten die Vorübergehenden, die Volksmenge, und sie sagen, rette dich selbst, steig vom Kreuz herab. Aber dazu ist er gekommen, um als Priester sich selbst als Opfer zu bringen. Die Volksmenge verspottet ihn als Priester. Jesus wird in all dreien seiner heiligen Ämter verspottet, als Prophet, als König und als Priester. In allem, was ihm ausmacht, in seinem ganzen Lebenswerk wird er verspottet. Es wird in den Dreck gezogen. Aber er schweigt und duldet und er bleibt am Kreuz. Wäre er hinabgestiegen, hätte er irgendwann mal gesagt, jetzt ist Schluss. Ich bin König und ihr werdet vor mir knien. Ich bin Prophet und ich weissage euch. Dann wäre für uns keine Hoffnung gewesen. Aber er blieb am Kreuz. Er blieb am Kreuz, damit wir leben können. Das war seine Einstellung zu Dienst und Unterordnung unter den Willen Gottes. Die Aufgabe aller Privilegien, die Bereitschaft, seine Ämter, seinen Beruf in den Dreck gezogen zu sehen, sei die Essenz seines Wesens. Diese Einstellung erwarb mir und dir das Leben. Diese Einstellung sei auch unser Leben. Und er geht weiter. Meilenstein 7 und 6. Und sie werden ihn geißeln und anspucken. Sein Tod war ihnen nicht genug. Er sollte leiden an Körper und Ehre. Mit Eisenspitzen besetzte Peitschen wurden damals verwendet, um den Gefangenen größtmögliche Schmerzen zuzuführen. Nicht nur Striemen, sondern bei jedem Schlag rissen die eisenbeschlagenen Spitzen ein Stück Fleisch aus dem Rücken, sodass fortan jeder Schritt und jedes Atmen zur Qual wurde. Markus und die anderen Evangelien berichten zudem davon, dass Jesus angespuckt wurde. Ich gebe euch mal für zu Hause eine Textstelle mit zum Lesen. 5. Mose 25, eine sehr interessante Textstelle. Dort geht es um die Bestrafung durch Anspucken. Dort ist das Anspucken vorgesehen für den größten Egoisten im Volk Gottes. Für Menschen, die so damals unvorstellbar egoistisch und widerwärtig waren, dass man sich es gar nicht anders zu helfen wusste, als zu sagen, dieser Mensch muss angespuckt werden. Doch Jesus passierte Meilenstein 6 und 7, er kehrte nicht um. Man bot ihm in Markus 15 betäubenden Myrrenwein an, um ein bisschen die Schmerzen zu lindern, aber er lehnte ab. Er war gekommen, um zu leiden. Das war seine Einstellung. Meilenstein Nummer 8. Und sie werden ihn töten. Die größte Ironie und der größte Schaden ist, dass der von sich sagt, ich bin das Leben, den Tod schmecken muss. Den Tod, von dem Römer Kapitel 6 sagt, er ist ein Lohn der Sünde, eine Bezahlung dafür, dass jemand ein Verbrecher ist. Schon im Garten Eden warnte Gott Adam und sagte, an dem Tag, da du mein Gebot übertrittst und von diesem Baum isst, wirst du sterben. Das ist der Lohn für Sünde. Das, was Jesus dort erleidet, ist, er bezahlt für Sünde. Jesus empfing den Lohn, obwohl er keine Sünde getan hatte. Und in Markus 10, 45, am Ende dessen, was wir heute gelesen haben, erfahren wir, wie das zusammenhängt. Wie kann derjenige bezahlen für etwas, das er nicht verbrochen hat? Dort sagt Jesus, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das Lamm Gottes stirbt für Sünder, der Gerechte für die Ungerechten. Als Jesus dann gestorben war, rief er aus, es ist vollbracht. Was war vollbracht? Nun, das Heil war vollbracht. Der Auftrag Gottes war vollbracht. In Johannes 10 sagt er, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben gebe. Weil ich diese Meilensteine passiert habe, weil ich nicht umgedreht bin. Weil diese Einstellung, diese Liebe zum Vater, dieser Gehorsam mich durchgetragen hat bis zum Ende. Die Rettungstat ist fertig, die Arche ist gebaut und ab jetzt können sich alle bei mir bergen, die an mich glauben vor dem letzten Gericht. Ich frage mich, wie oft wir umdrehen, bevor wir diesen Meilenstein erreichen. Irgendwann schon vorher sagen, also beim Verspotten ist genug, also beim Schlechtbehandeln ist genug, also wenn mich jemand meiner Identität angreift, dann ist genug. Also hier ist jetzt aber wirklich Schluss. Was wir von Jesus lernen ist, er ging den ganzen Weg, ohne Murren, ohne Beschwerde. Das war die Einstellung, an der wir uns ein Vorbild nehmen sollten. Aber das ist noch nicht der letzte Meilenstein. Der letzte Meilenstein ist der 9. Und am 3. Tag wird er auferstehen. Die Auferstehung Jesu nannte er das Zeichen des Jona. Das Zeichen des Jona. Diesem Geschlecht wird kein anderes Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Jona. Jona war 3 Tage im Bauch vom Fisch. Jesus war 3 Tage in der Erde. Aber was ist dieses Zeichen des Jona? Was soll das heißen? Ein Zeichen ist ja wie ein Verkehrszeichen, das auf eine größere Wahrheit, auf einen komplexeren Gesetzestext verweist. Nun, das Zeichen des Jona ist, zuallererst, dieser Jesus ist Gottes Prophet. Gott holt ihn aus dem Tod heraus. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Gott ist ein gnädiger Gott. All dies ist das Zeichen des Jona. Aber es ist auch dieses. Gottes Plan wird gelingen und Sünde wird ihn nicht aufhalten. Und es ist auch dieses. Gott wird seinen Feinden Umkehr und Rettung predigen. Ihnen wird das Heil verkündigt werden. Komme, was wolle. Und es ist dieses. Gott holt aus der Tiefe die, die sich demütigen. Gott erhöht diejenigen, die Christi Sinn und Einstellung haben. Und es ist dieses, nicht zuletzt. Es ist ein Zeichen der Hoffnung. Es ist nicht umsonst, wenn du Meilenstein auf Meilenstein auf Meilenstein deines Leidenwegs passiert und sagst, ich gehe weiter, auch wenn der nächste noch schlimmer wird. Ich gehe weiter, ich kehre nicht um. Ich fange nicht an mit Murren, ich fange nicht an mit Beschweren, ich fange nicht an Gott zu zweifeln, ich fange nicht an, den nächsten zu scheuen. Wer Meilenstein auf Meilenstein geht, hat die Hoffnung, es ist nicht umsonst. Es ist nicht umsonst. Es ist nicht aussichtslos, es ist nicht verzweifelt. Am Ende wird die Erhöhung da sein. Ganz am Ende des Weges. Dieses Prinzip, dass ganz am Ende des Leidensweges für diejenigen, die mit Christi Sinn und Einstellung durch dieses Leben gehen, von Gott die Freude der Erhöhung steht, die zieht sich durch die ganze Bibel. Jesaja 53 ist ein anderer Hausaufgabentext, den ich euch mitgebe. Der Knecht Gottes wird dort beschrieben von Jesaja, wie er sich demütigte, wie er als Lamm Gottes litt. In Vers 11, nachdem die große Aufzählung kommt, wie er leidet und wie er geschlagen wird und durchbohrt wird für unsere Übertretung, steht, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben. Und darum wird er Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Weil er diese Einstellung hatte. Ich hoffe, dass du aus dieser Betrachtung des Leidens Jesu gehst und sagst, diese Einstellung Jesus, die begeistert mich. Die ist etwas so Besonderes, das finde ich nicht auf der Welt. Ich bin dankbar für sie. Sie hat mir mein Leben gesichert. Ohne diese Einstellung wäre er niemals bis zum 9. Meilenstein gekommen. Niemals bis zum Es ist vollbracht am Kreuz. Aber dein Leben hat deine ganz eigenen Meilensteine und der Teufel wartet mit Sicherheit nächste Woche mit denselben Irritationen wie immer. Mit Eltern, die vielleicht dich nicht so ganz verstehen, mit Arbeitskollegen, die dich meiden oder dich runtermachen wollen. Feinde, die nur darauf warten, dich in die Pfanne zu hauen. Spannungen in der Familie von Leuten, die unfair zu dir sind, Geschwister oder Ehemann oder Ehefrau. Was es auch sei, lebe in der Einstellung Jesu, mit seiner Mentalität, in der Hoffnung, dass ganz am Ende die Erhöhung steht. Dass es nicht umsonst ist, dass es nicht Quatsch ist, diesen Weg zu gehen. Dass Jesus ihn ging, nicht weil der nächste Meilenstein leichter wäre, sondern auch im Angesicht dessen, dass es immer schlimmer wurde und sagte, dies ist der Auftrag, den dein Vater mir gibt, diesen Weg zu gehen und diesen werde ich gehen. Jesus erwartete, dass seine Worte, seine Beschreibung seines Leidensweges bei seinen Jüngern irgendeinen Effekt im Leben hätten. Dass sich da was im Leben verändert. Und wenn es nur so was Banales ist, wie dass sich einfach diese Männer, die da miteinander diesen Weg gehen, nicht mehr streiten, wer der Größte ist. Und bei dir mag es was ganz anderes sein. Bei dir mag es nicht um Rangkämpfe gehen, sondern um ganz andere Dinge. Aber er erwartete, dass diese Betrachtung seines Lebens etwas verändert in der Einstellung, wie du an solche Dinge rangehst. Vielleicht ist dein Thema einander unterordnen, wie bei den Jüngern. Vielleicht ist es das. Vielleicht sagst du, ja, ich sehe Jesus' Leben an und ich muss da wirklich an mir arbeiten. Ich muss lernen, mich jedem unterzuordnen, der Letzte zu sein von allen, vielleicht. Vielleicht ist es Geduld. Geduld im Leiden. Vielleicht ist das, was du mitnimmst und sagst, wenn ich mir diesen Jesus angucke, seine Geduld, dann ist das, was ich brauche, wo ich umkehren muss. Oder, dass du dich weniger beschwerst, weniger murrst, weniger das Gefühl hast, das darf doch alles nicht wahr sein, was tut Gott mir an? Vielleicht ist es bei dir eine größere Bereitschaft, Schwierigkeiten zu tragen. Oder vielleicht einfach, dass dir die Hoffnung auf Meilenstein 9, auf Freude fehlt. Lass die Einstellung Jesu dein Leben sein, denn die Einstellung Jesu ist dein Leben. Ohne sie hätte es keine Erlösung gegeben. Lass uns das Gehörte der Predigt jetzt alleine im Gebet bewegen und vor Gott bringen. Und ich werde dann abschließen.